Liebe Brüder und Schwestern, aller Seelen feiern wir. Gestern aller Heiligen, heute aller Seelen. Ein vielleicht etwas altertümliches Wort, Seelen, wir kennen es noch vom Seelsorger. Damit ist der Mensch gemeint. Und zwar in seiner Gänze, bis in seine Mitte hinein, die wir die Seele nennen. Sein eigentliches Sein. Aller Seelen. Wir beten heute für alle, im Besonderen eben für alle, die verstorben sind. Im Unterschied möchte ich einmal sagen zu den Heiligen, und dieser Unterschied, den können wir bei den Einzelnen gar nicht genau festmachen, aber jetzt einmal von der Theorie her gedacht, der Unterschied bei den Heiligen wäre der, dass sie kein Gebet mehr brauchen, dass sie freilich mit uns beten und dass wir ihr Gebet auch brauchen, aber sie brauchen das unsere für sich selbst nicht mehr. Und dann eben der andere Gedanke, es gibt das, dass wenn wir verstorben sind, wir das Gebet der anderen, der Kirche brauchen. Für mich war ganz beeindruckend, wie Johannes Paul II. Gestorben ist, hat man aus seinem Testament gelesen, dass er darum bittet, dass wir besonders in der Messe, wie wir auch jetzt die Messe feiern, für ihn beten. Warum? Dazu gehört dann dieses Wort vom Gericht, das wir heute gehört haben. Es ist gleich in zwei Gedankengängen aufgetaucht im Evangelium. Zum einen, wer an den Herrn glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Und am Schluss dann, die das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen, die das Böse getan haben, werden zum Gericht auferstehen. Ich glaube, dass in der Menschheit immer schon ein tiefes Gespür war, zum einen für Recht und Unrecht, auch wenn das in den verschiedenen Kulturen und Zeiten immer ein bisschen unterschiedlich ausgelegt wurde, was Recht und was Unrecht ist, aber doch das Gespür, der Mensch soll Recht tun, soll rechtschaffen sein. Das gibt es in jedem Menschen und in jeder Kultur. Und dann auch die Frage mit dem ewigen Leben. Wie ist denn das? Wie hängt das denn zusammen? Unrecht, bleibt es bei uns, wenn wir gestorben sind? Sie kennen vielleicht die Gedanken aus dem Buddhismus, wo es dann heißt, das muss abgearbeitet werden. Also ein tiefes Gespür dafür, was du getan hast, das gehört zu dir. Damit musst du irgendwie weiterkommen. Und die Lösung oder der Gedanke, den der Buddhismus dann anbietet, ist, du musst es wieder gut machen. Und wenn nicht in diesem Leben, dann in einem folgenden. Wiedergeburt im Buddhismus ist kein Geschenk, sondern ein notwendiges Übel, um wieder gut zu machen, in der Vorstellung dort. Und was sich mit unserer Vorstellung deckt, ist der Gedanke, ja, was gewesen ist, damit muss ich umgehen. Ich muss Verantwortung dafür übernehmen. Und so gesagt, befremdet es uns dann auch, wenn wir manches Mal denken oder hören, vielleicht auch im kirchlichen Bereich hören, da ist einer gestorben, und wir wissen von dem, dass er Unrecht getan hat, vielleicht sogar schlimmes Unrecht. Ich kenne das im eigenen Miterleben in der Seelsorge, wo furchtbare Dinge geschehen sind. Oder auch Menschen aus der Geschichte, für uns in Deutschland vielleicht immer ein klassisches Beispiel Hitler und seine Schergen. Wenn sie sterben, was ist mit ihnen? Was will Gott dann? Was tut Gott dann? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir dann denken. Zum einen ist eine Denkweise, die sehr tief in uns verwurzelt ist, die waren böse, die müssen weg. Wir gönnen es ihnen, dass sie nichts bekommen vom Guten mehr. Wenn wir so denken, denken wir menschlich, aber nicht wie Gott. Für Gott ist jeder ein Kind von ihm. Wenn auch nur einer fehlt, dann fehlt ihm ein Kind auf ewig. Das bedenken wir manches Mal nicht. Und je näher wir zu Jesus kommen, desto mehr begreifen wir es vielleicht oder können es mitgehen, dass selbst der Schlimme, der Unrecht getan hat, ja der schwerste Verbrecher, er ist für Gott eine Seele, die er liebt, die er sucht, die er heimführen möchte. Und dieses Drama, ich möchte sagen, das Drama im Herzen Gottes, der seine Kinder liebt und sieht, wie manche auf Abwege geraten, wir alle geraten ein wenig auf Abwege und manche ganz furchtbar. Das Drama, das sich im Herzen Gottes abspielt, erleben wir in Jesus. In Jesus, in dem Gott kämpft für jeden, dass jeder doch hinfindet, dass jeder doch heimfindet ins Haus des Vaters, zu Hause zu sein, dass jeder nicht unter dem Gerichtsspruch seiner eigenen Taten zugrunde geht, sondern befreit wird davon. Und dazu kommt Gott und möchte uns tatsächlich befreien, retten. Einer der ersten Titel, den Jesus in der jungen Christenheit bekommen hat, war Soter, der Retter. Der uns herausrettet aus unserer, wir können es vielleicht so nennen, Gottferne, Lebensferne, aus der Lieblosigkeit, in die wir selbst uns hinein bewegt haben und immer härteren Herzens geworden sind. Wir brauchen einen Retter, der uns herausführt. Durch vieles, das er tut. Als erstes wohl immer wieder, indem er uns zuspricht, dass er uns verzeiht. Oder sagen wir es genauer, dass er uns verzeihen möchte. Denn Verzeihung ist nicht eine Einbahnstraße, sondern braucht beide. Den, der verzeiht, und den, der die Verzeihung empfängt. Und so könnten wir mit Franziskus, dem heiligen Franziskus, formulieren, dass in Jesus wird Gott zum Bettler. Er bettelt. Er bettelt den Sünder an, dass er zulässt, dass er ihm verzeiht. Eine ganz paradox erscheinende Vorstellung, und doch ist es so. Gott bettelt, fleht, dass er uns verzeihen kann, dass wir es zulassen. Dazu braucht es von unserer Seite die Offenheit des Herzens, die dann einhergeht mit dem schrittweise auch Begreifen meiner Schuld, dass ich dann auch sehe, und es tut weh, es zu sehen, darunter leide ich, es ist der Schmerz der Reue. Und in all dem halte ich es Gott hin, seinem Licht, dass das Licht der Barmherzigkeit ist. Das Licht der Barmherzigkeit und kein anderes beleuchtet mein Unrecht. Nicht das Licht einer kalten Abrechnung, eines kalten Gerichtes, sondern das Licht dessen, der liebt und in seiner Liebe mein Tun erleuchtet und vielleicht dadurch noch einmal schmerzlicher mir bewusst wird, wie wenig ich geliebt habe. Im Licht der Liebe erkenne ich meine Lieblosigkeit. Und das tun wir ja auf Erden immer wieder, dass wir das erkennen, dass wir Unrecht auch bereuen, dass wir es vor Gott hinbringen, im spontanen Gebet, im Augenblick, am Abend vielleicht, in der Beichte ganz besonders und stark und heilsam gefeiert, dass wir unser Unrecht vor Gott hintragen und damit Gott auch bekennen, nicht nur, ich bekenne zum einen meine Schuld, freilich, aber ich bekenne zum anderen genauso, dass ich ihm zutraue, ja mehr noch, dass ich vertraue, dass er mir verzeihen möchte. Ein großer Glaubensakt, ein Schuldbekenntnis. Ich möchte mal sagen, nichts für Feiglinge. Beichten ist etwas für Mutige, kostet Mut. Nicht für die Schwachen, wie man oftmals denkt und sagt, nein, nein. Nötig haben wir es alle. Und es kostet tatsächlich Mut, sich Gott zu öffnen. Und da steht er vor unserer Herzenstür und klopft an, wie es im Buch der Offenbarung steht. Und wenn wir ihm öffnen, dann will er eintreten und Mahl halten. Das himmlische Hochzeitsmahl, meint er, wenn wir öffnen. Und oftmals klemmt die Tür des Herzens. Wir wollen nicht auf uns schauen, wollen nicht anerkennen, wo Unrecht war. Und da genügt es vielleicht, wenn es uns nur einen Spalt breit gelingt, die Tür zu öffnen. Noch ganz auf, das geht noch nicht, das schaffe ich nicht. Aber ein wenig möchte ich sie öffnen. Andere werden es nicht sehen, vielleicht ich selbst kaum, aber Gott sieht es. Und so können wir uns kein Urteil erlauben, wie weit die Tür eines Herzens von jemandem verschlossen oder doch ein wenig oder weit oder wie auch immer geöffnet war. Das weiß Gott allein. Aber Gott ringt darum. Er steht an der Herzenstür eines jeden und klopft und hofft, bettelt, dass wir aufmachen. Und wie ist das dann mit unseren Verstorbenen? Und wie wird es auch mit uns sein am Ende unseres Lebens? Auf unserem Weg hin mit Gott, der uns entfalten will, der unsere Seele schön machen will. Nicht auf dem Weg, dass wir erkennen, wie schön wir sind, sondern meistens auf dem Weg, dass wir erkennen, wie bedürftig und arm wir sind. Und im Laufe der Zeit wird dieses Erkennen der eigenen Armut auch trostreich werden, weil wir darin erfahren, in meiner Armut ist Gott stark und hilft mir. Er ist meine Kraft. Er verzeiht mir. Er richtet mich auf, er tröstet mich, er gibt mir neuen Mut. Er gibt mir Hoffnung über alle Hoffnung hinaus, die die Erde bieten kann. Wir dürfen arm sein vor Gott. Wir müssen nicht perfekt sein. Aber wir sollen lernen, auf das Klopfen an unsere Herzenstür zu antworten. Und er klopft ohne Unterlass. Jeden Augenblick möchte er eintreten. Wir dürfen immer neu zulassen, dass er alles sehen darf, dass er alles trösten darf, dass er alles verzeihen darf, was denn da ist. Und wenn wir dann am Ende unseres Lebens auf unser Leben vielleicht zurückschauen, dann wird so manches sein, für das wir dankbar und froh sind. Und vielleicht auch dies oder jenes, wo wir Gott sagen, das tut mir leid. Und dann dürfen wir es ihm sagen, immer neu, auch am Ende unseres Lebens. Und wir dürfen sicher sein, er ist uns gut. Nicht im Vertrauen auf unser Gutsein, im Vertrauen auf seine Barmherzigkeit dürfen wir ganz im Frieden leben und ganz im Frieden sterben. Das gilt, wir können es so allgemein hören, gilt das auch für den, der Furchtbares getan hat. Und ich möchte einen Augenblick darüber sprechen, weil es uns ein wenig erleuchtet, was wir denn auch heute tun, an diesem extremen Beispiel. Wenn jemand Furchtbares getan hat und sein Herz auch nur im geringsten öffnet für die Barmherzigkeit Gottes. Es heißt in der Bibel einmal, wer auch nur irgendwie den Namen Gottes anruft, den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Ein solcher Mensch, er würde gerettet und Gott will es. Aber können wir uns vorstellen, dass wir dann mit einem solchen Menschen gemeinsam im Himmel Frieden haben? Noch nicht. Da sträubt sich etwas in uns. Das ist ungerecht, sagen wir. Und es stimmt in gewisser Weise. Es ist noch nicht recht. Die Seele braucht noch gerecht gemacht zu werden, geläutert zu werden. Und so ist bei dem, der mit furchtbaren, einer ganz dunklen und schwarzen Seele, wenn wir dieses Bild von Licht und Dunkel hier anwenden wollen, hinübergeht und sich doch der Barmherzigkeit öffnet, dann wird es nicht gleich schaffen, sich ganz zu öffnen, dass alles Gott angehört, dass alles von Gott geheilt und getröstet wird. Es wird Zeit brauchen. Und er wird sehen, was für Unrecht er getan hat, auch nach dem Sterben. Eine Zeit der Läuterung, die ihm dann von Gott geschenkt, ermöglicht, gegönnt, wie auch immer wir es formulieren wollen, gegeben ist, dass er ganz hineinfindet, dass seine Seele ganz und gar ins Licht findet, geläutert wird von allem, was noch nicht recht ist. Und das ist der Grund, warum wir als Christen beten für unsere Verstorbenen. Bei einem furchtbaren Verbrecher ist es einleuchtend, aber auch wir selbst, wenn wir uns vorstellen, der Herrgott würde mich heute Abend heimrufen, dann würde wahrscheinlich die meisten von uns denken, ja, lieber Gott, ein bisschen Läuterung brauche ich wohl schon noch. Nicht dramatisch vielleicht, aber wohl ganz einfach und ehrlich dürfen wir es ihm sagen. Und er würde sie uns schenken. Vielleicht ganz trostreich, wie wir als Kinder vielleicht, wenn etwas nicht in Ordnung war, uns doch hingetraut haben, zu den Eltern auf den Schoß der Mutter geklettert sind. Und sie hat uns in den Arm genommen und getröstet, bis alles gut war. Wir haben diesen Trost gebraucht. Auch dies ist ein Bild für das, was wir von Gott erbitten, wenn wir verstorben sind, getröstet zu werden, auch wegen des Unrechts, das wir selbst vielleicht getan haben, dass alles gut wird. Und so haben wir verschiedenste Bilder für das, was geschieht, was Gott uns schenkt, was wir brauchen nach dem Versterben, ganz sanfte, ganz zarte, wie das Trösten. Für einen furchtbaren Verbrecher vielleicht auch ein sehr schmerzliches Entdecken seiner eigenen Untaten, Begreifen der Last, die er da anderen aufgebürdet hat. Und doch in allem die Hoffnung, dass es uns geschenkt wird, dass wir es nicht verdienen müssen, dass wir es nicht abarbeiten müssen, auch weil wir es gar nicht können, sondern dass Jesus kommt, der es für uns getragen hat am Kreuz. In einem Begriff, der in der Bibel sich findet, aber dann auch in der germanischen Rechtsvorstellung bei der ersten Mission in unseren Landstrichen Ausdruck gefunden hat, wie ein Geschäft. Er hat für uns bezahlt. Unsere Schuld hat er bezahlt am Kreuz. Er hat gesagt, ich trage es für dich, damit ich es dir verzeihen kann. Und so haben wir wirklich den Erlöser gefunden und wollen auch uns und alle, die verstorben sind, immer wieder dem Erlöser anvertrauen, dass sie ganz im Frieden sind, ganz getröstet werden, in diesem unglaublichen Trost, in dieser Aufrichtung Gottes. Eines Tages, wenn wir ganz im Himmel sind, dann wird es keine Tränen mehr geben. Dann wird es nur noch Frieden, unbeschreibliche Freude, Schönheit der Seele, Schönheit der Liebe untereinander wird sich in unglaublicher, göttlicher Schönheit entfalten. Wir können es uns nicht vorstellen. Wir begleiten unsere Verstorbenen, die schon vielleicht schon dort, ganz dort sind, vielleicht nur unterwegs. Manches Mal höre ich auch von Angehörigen, die mir sagen, sie haben den Eindruck, da braucht jemand noch einfach ein Gebet. Und ich habe auch schon öfter gehört von dem Eindruck, immer subjektiv natürlich, nur nicht objektiv, von dem Eindruck, ich glaube, jetzt ist gut. Jetzt ist jemand ganz in den Frieden gelangt. Erfahrungen, die man in der Kirche, die in der Kirche immer wieder beschrieben werden, die man nicht beurteilen muss, die aber doch ein Hinweis sind, dass wir unser Gebet gebraucht wird. Und dann könnten wir uns, und das soll der letzte Gedanke sein, fragen, warum braucht denn der Herr unser Gebet? Er ist doch der Erlöser und er kann das doch auch viel besser. Warum braucht er unser Gebet? Es ist das Geheimnis, ein wesentliches Geheimnis der Kirche. Wir gehören zum Herrn, ja wir sind sogar sein Leib, wie es im Bild gesprochen heißt. Das heißt, wir leben und erleben mit und sind eingeladen mitzuwirken mit ihm. Und so haben wir in unserem irdischen Leben hier nicht nur den Herrn gebraucht, sondern auch viele Menschen, die er uns geschenkt hat, an unserer Seite, mit denen wir gelebt haben, denen wir das Leben auf dieser Welt verdanken. Und dieses auf andere Menschen bauen, endet im Sterben nicht. Wir dürfen auch jetzt füreinander beten, füreinander da sein. Wir von der irdischen Zeit her und die Verstorbenen von drüben her. Die Gemeinschaft bleibt, manches Mal spürbar, erlebbar, aber immer dürfen wir sie glauben. Wir dürfen für sie beten und sie beten für uns. Wir dürfen sie um Rat fragen und sie werden uns beistehen und Weisung geben für das Leben mit Jesus. Amen.